Mea Culpa trifft. Heute mit
Düsen Tekay.
Unser heutiger Gast steht wie keine andere dafür, dass man sich einsetzt für andere. Ob es für ihre Religionsgemeinschaft, die Jesiden ist, für Frauen und Männer im Iran oder für Menschen, über die Krieg, Leid und Hoffnungslosigkeit hereingebrochen ist. Sie ist Journalistin, Autorin, Filmemacherin und Aktivistin. Sie hat Politikwissenschaften und Germanistik studiert. Nach ihr wurde ein Hörsaal benannt und 2021 hat sie das Bundesverdienstkreuz erhalten. Sie ist Gründerin der Menschenrechtsorganisation Hava Help sowie der Bildungsinitiative German Dream. Wenn man sie auf der Bühne oder in Interviews auf dem Bildschirm sieht, fällt einem auf, dass sie immer perfekt geschminkt, frisiert und gestylt ist. Und wer genau hinsieht, sieht auch, dass sie ein Faible für glamouröse High Heels hat. Wir sind mehr als geehrt, dass sie heute unser Gast bei Mea Culpa trifft ist. Herzlich willkommen,
Düsen Tekay.
Wow, was für ein Intro. Besonders der letzte Teil hat mir gefallen. Der kommt nämlich viel zu kurz.
Die Heels kommen viel zu kurz.
Ja.
Ja, die Heels, was hat es damit auf sich, Düsen?
Das war schon immer bei mir so. Da haben wir auch immer die derbsten Witze drüber gemacht. Auch meine Schwestern, die sagen dann auch immer, gehst du mit den High Heels auch in Kriegsgebiete? Und ich habe irgendwann so das Gefühl gehabt, das gehört so dazu. Und auch so bei Talkshows. Und das ist ja mal ganz interessant, wenn man in so bestimmte Räume kommt. Da fängt ja vieles auch schon vorher an, glaube ich. Mhm. Und ich bin ganz froh, dass ich mir so diesen Teil der Weiblichkeit fast immer bewahrt habe. Ich sage fast immer, weil der mir zwischendurch mal abhanden gekommen ist. Und ich war auch gefangen in diesem Komplex, dass ich immer dachte, um kompetent zu sein, muss ich mich noch mehr anpassen, muss gleicher werden. Und das war ein großer Trugschluss. Also ich glaube, gerade durch die Einsätze auch als Kriegsberichterstatterin in Männerdomänen, aber leider auch schwere Themen wie beispielsweise Vergewaltigung als Kriegswaffe, ist tatsächlich auch irgendwann was mit meiner Weiblichkeit passiert. Und ich habe erst Jahre später gemerkt, wie gefährlich das war für mich. Und da hatte ich immer so das Gefühl, dass die High Heels noch so das für mich irgendwann an so einem Punkt das letzte Erinnern daran waren. Also dass das vor allem auch ganz viel mit meiner eigenen Weiblichkeit, aber auch so Weiblichkeit in der Welt zu tun hat, wofür ich einstehe.
Aber wie hast du dich da wieder rausgeholt, wenn du sagst, das ist dir eine Zeit lang abhanden gekommen? War das ein bewusster Moment, eine Entscheidung oder kam das schleichend zurück?
Also das war tatsächlich einer der unbewusstesten Momente, die ich je hatte. Und das fand ich immer ganz interessant im Nachhinein, weil ich ja angeblich so ein bewusster Mensch bin und so reflektiert. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass während es immer lauter wurde draußen, auch mit unseren Menschenrechts- und Frauenrechtsthemen, aber leider auch mit den Angriffen, bin ich innerlich eigentlich immer leiser geworden und fast verkümmert. Und ich bin so dankbar, dass ich aus so einer intakten Familie komme, die das ganz schnell gespürt hat und die ja auch so mein, ehrlichster Spiegel sind. Und das waren wirklich Phasen, wo meine Schwestern sich auch Sorgen gemacht haben um mich und mich dann auch konfrontiert haben und zur Seite genommen haben und gesagt haben, dass sie sich Sorgen machen und dass sie das Gefühl haben, dass ich gar keine Freude mehr habe und dass es immer nur um die Arbeit geht und immer nur um alle anderen geht. Und ich kann mich an so Momente erinnern, wo ich denen auch beim Leben zugeguckt habe. Also wo ich immer dachte, Leben, das machen die anderen. Und ich habe mich in so einer Schattenwelt irgendwie wiedergefunden, in so einer Zwischenwelt. Und das hat natürlich ganz viel mit dem Purpose zu tun und mit der Art und Weise, wie ich auch in meine Berufung gehe. Und das wirkt immer so wahnsinnig stark, ist es auch. Aber ich glaube, dass man voll aufpassen muss, dass man sich davon auch nicht auffressen lässt.
Aber war das so eine Art Selbstaufgabe auch?
Ja, weil es geht ja darum, dass man, jeder Mensch von uns, immer nur ein bestimmtes Zeitkontingent und Kraftkontingent hat. Und ich kann mich an so Gespräche erinnern, auch mit Freunden, die mich nach meinen Grenzen gefragt haben. Das habe ich als Beleidigung empfunden. Wenn die gesagt haben, wo sind deine Grenzen? Da habe ich gesagt, verstehst du mich nicht? Es gibt gar keine Grenze. Und natürlich war sozusagen das Überziehen, das regelmäßige Überziehen und auch das nicht runterkommen. Weil gerade bei den Themen, die wir behandeln, es geht ja um Leben und Tod, hat man ein schlechtes Gewissen gehabt an den ersten Jahren. Ich habe das dann lernen müssen, dass ich kein schlechtes Gewissen haben darf, wenn ich ins Leben gehe oder mir High Heels kaufe beispielsweise oder ein schönes Kleid. Das war tatsächlich ein Prozess und ich glaube, es ist ganz wichtig, das teilbar zu machen, auch für die Menschen da draußen, dass zumindest nach meinem Empfinden aktivistisch zu sein nicht bedeutet, dass wir das Leben aufgeben, sondern im Gegenteil, dass wir das Leben weiter lieben müssen. Und da fällt mir immer der Satz ein von Hannah Arendt, die mich übrigens auch immer begleitet. Die gehört so in mein historisches Ankerzentrum. Das ist so eine Figur aus der Geschichte, der ich mich sehr nahe fühle. Und die redet ja davon, der Liebe zur Welt, also Welt gedacht als ein politischer Raum, ein Miteinander, etwas, das wir gemeinsam gestalten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, immer wieder auch zu erkennen, wenn wir uns einsetzen für Dinge, dann machen wir das immer für etwas und nicht gegen etwas. Und vielleicht ist es auch das, das ist ja hochaktuell, was uns unterscheidet auch von Unrechtsregimen wegen dem Mullah-Regime oder wenn ich mir sozusagen den Vernichtungskrieg in der Ukraine angucke, begangen durch Putin und Russland oder eben auch die Taliban in Afghanistan. Und das ist das, was wir immer wieder versuchen zu betonen und wo ich auch mit Luisa Neubauer, mit der ich sehr viel im Austausch bin, oft drüber spreche, sie für ihre Themen, ich für meine und trotzdem ist es ja was holistisch Gemeinsames, dass wir am Ende einfach die besseren Konzepte bieten müssen. Und die sind oft und immer ein Ja zum Leben, gerade auch um jüngere Menschen zu inspirieren, weil ich glaube, was nicht passieren darf, ist, dass sich im Grunde genommen was herauskristallisiert, was dann unerreichbar scheint oder wo die Leute das Gefühl haben, wir müssen jetzt das studiert haben oder wir müssen da sehr kompetent sein, sonst dürfen wir dazu nichts sagen. Das wäre falsch.
Aber wenn wir jetzt schon, wenn wir nochmal kleiner denken, also wir sind jetzt keine Aktivisten, ich habe nicht Politikwissenschaft oder irgendwas Soziales studiert, dennoch habe ich oft das Gefühl, ich muss irgendwas machen. Ich bin so machtlos, wenn ich die Nachrichten schaue, dass das überrollt mich emotional. Und es ist ja mittlerweile nicht nur noch eine allgemein gehaltene, ferne Nachrichtenmeldung, jetzt wie beispielsweise in der Tagesschau. Die Namen, die Gesichter, die Menschen, die habe ich jetzt vor mir, weil alleine durch die sozialen Medien diese Einzelschicksale ja an einen herangetragen werden in einer Art und Weise, die es früher nicht gab. Also es ist, ich hole mir das Ganze nach Hause, habe ganz oft das Gefühl, es überrollt mich emotional. Ich weiß manchmal nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß auch, dass es vielen meiner Freunde ähnlich geht. Und ich finde, dann ist immer so ein bisschen die Gefahr, lasse ich mich davon in ein Loch schleudern oder aber, ja, wie soll ich das sagen, versuche ich es von mir fernzuhalten, weil auch vielleicht so eine Art Gewöhnung eintritt. Diese Nachrichten kommen halt jetzt jeden Tag. Und ich möchte mir auch meine schöne kleine Welt nicht kaputt machen lassen von diesen schlimmen, negativen Sachen. Ich will auch weiter Freude empfinden. Was rätst du unseren Hörern? Wie kann man im Alltag damit umgehen, dass man sich selber gerecht wird, dass man sein Leben weiterlebt, aber auch als Sprachrohr und ja, bezüglich Empathie für die anderen dann doch irgendwie da ist und nicht das Gefühl hat, ich lasse die jetzt im Stich, weil ich das jetzt so ausblende.
Ich glaube, das, was du beschreibst, ist total wichtig, weil es ganz viele Menschen gibt und ich würde fast sagen, das ist gerade ein kollektives Gefühl auch liberaler Gesellschaften und auch Europas, weil wir ja plötzlich auch konfrontiert sind mit Krisen und Themen und die auch immer näher an uns rücken, die wir nie für möglich gehalten hätten. Ich merke zum Beispiel, dass unsere Verfolgungsgeschichte, aber auch unsere Fluchtgeschichte hier zum Vorteil geworden ist, weil sie zum Vorteil werden musste und dass unser Aktivismus keine Wahl hatte, sozusagen zu verzichten oder unmächtig zu bleiben, sondern wir mussten aufstehen, um zu überleben. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass dieses Gefühl immanent ist und sehr wirkmächtig auch ist, weil ich schon das Gefühl habe, dass der Aktivismus uns damit auch in die Wiege gelegt worden ist und dass wir eher Probleme damit hatten, während wir im Ausnahmezustand waren, gefühlt, dass plötzlich sowas wie eine Normalität auch vonstatten gehen musste. Und ich merke das auch heute noch, dass der Alltag für mich die größte Herausforderung ist tatsächlich. Aber du sprichst was Wichtiges an, nämlich, dass unsere Welt sich auch im Umbruch befindet und dass sich was verändert hat und dass es schon darum gehen muss, wie wir künftig miteinander umgehen, aber auch mit uns selber und mit diesen Krisen weltweit. Und ich glaube, dass wir das alle gemeinsam lernen müssen. Also da entsteht
gerade was. Also wir sind da noch nicht.
Eigentlich sind wir mittendrin. Mhm. Ich würde sagen, wir sind mittendrin. Das spüren ganz viele Menschen auch. Das merken wir daran, dass unsere Themen plötzlich mehrheitsfähig werden. Dass unsere Themen, die früher Nischenthemen waren und wo wir um jedes Mikro kämpfen mussten, plötzlich relevant geworden sind und in die Mitte der Gesellschaft kommen. Und ich erachte das als in erster Linie als eine riesengroße Chance. Und ich glaube, dass dieser Umgang, die Dosierung mit diesem Umgang individuell und kollektiv verhandelt werden muss und dass es dafür auch Räume braucht. Menschenrechtsräume, wo auch Safe Spaces sind. Du hast es gerade beschrieben, du willst nicht, dass deine heile Welt ins Wanken gerät. Aber wenn wir ehrlich sind, dann stellen wir mehr denn je fest, wie fragil diese Welt eigentlich ist, ne? Und ich glaube,
und dass es auch alles gar nicht so weit weg ist.
Genau. Das ist, und ich glaube trotzdem auch, dass jeder von uns im Leben diesen Moment hat. Ich bin mir ganz sicher, wo wir plötzlich merken, dass etwas in uns aufgeht, was so stark ist, ein innerer Ruf, den man gar nicht mehr überhören kann. Und deswegen, wir leben in einer Gesellschaft, wo man seine Intuition sehr gut überhören kann, weil alles andere so laut geworden ist. Aber sich hin und wieder mal auf diesen Weg zu machen und reinzuhorchen, das ist ja auch nichts für schwache Nerven. Das tut auch weh bestimmt, je nachdem, mit welchen Struggles wir auch umgeben sind, dass ich davon überzeugt bin, dass das der Sinn des Lebens ist, für mich persönlich zumindest. Und ich treffe gerade ganz viele Leute, die sich die Frage stellen, lebe ich das richtige Leben, weil sie spüren, dass es da etwas gibt, dem sie nachgehen müssen, obwohl es ihnen Angst macht. Und deswegen spielt auch das Thema Angst auch eine große Rolle, glaube ich. Und da geht's gar nicht darum, dass ich keine Angst hatte, als ich 2014 in den Irak und nach Syrien aufgebrochen bin. Aber das Gefühl, dass ich über eine Religionsgemeinschaft berichten wollte, für die sich zu dem Zeitpunkt niemand interessiert hat, und die Wut und der Frust darüber waren stärker. Und das hat mich natürlich immens geprägt. Und meine Erkenntnis daraus war eben auch immer, dass meine Angst ja nicht abgenommen hat, wenn ich es gelassen habe, sondern wenn wir anfangen, sozusagen ein Leben zu leben, entgegengesetzt dessen, was uns vielleicht im Inneren wichtig ist, dann nehmen die Ängste zu, glaube ich. Ich glaube, sie zunehmen. Und ich spüre eine tiefe Sehnsucht danach, dass die Leute sagen, wir wollen mit dem, was wir vom Leben auch geschenkt bekommen haben, an Privilegien. Und das fängt ja schon damit an, dass wir in einem Rechtsstaat leben, wo wir frei sind, selbstbestimmt sind, auch als Frauen. Ihr redet ja auch sehr oft über feministische Themen in eurem Podcast, dass das eben weltweit keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir 3000 Kilometer von hier entfernt Frauen wie du und ich beispielsweise im Gefängnis sitzen für ihr Recht auf Freiheit und weil sie was verändern wollten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an den Iran denke, wenn ich an das Foltergefängnis denke von Evin, da muss man sich nochmal vergegenwärtigen, was sind das eigentlich für Männer und Frauen, die da sitzen? Das sind keine Kriminellen, das sind Menschenveränderer und Verbinder und Waymakers und Upstander. Und in so einem Regime wie dem Iran wird man dafür hinter Schloss und Riegel gebracht. Oder in Afghanistan darf man nicht am Schulunterricht teilnehmen oder studieren. Das muss man sich mal vergegenwärtigen, dass diese Geschlechterapartheid dazu führt, dass die Hälfte der Menschen einfach ausgeschlossen wird. Da bin ich wieder beim Thema Hannah Arendt, die ja auch sagt, dass in dem Moment, wo wir sprechen als Frauen, es auch immer politisch wird. Also, dass dieser öffentliche Raum ganz entscheidend ist für uns, weil wir sonst an der Welt nicht teilhaben.
Ist ja schon ein trauriger Satz, oder?
Ja,
eigentlich.
Ja. Aber das zeigt eben, wenn man sich dessen bewusst ist, dass es auch eine Pflicht ist, glaube ich. Und eine Verantwortung. Und ich wünsche mir manchmal, dass wir mit mehr Kraft und Selbstbewusstsein auch in diesen Wert reingehen, weil wir dürfen in Europa. Aber warum lassen wir es dann immer noch? Und das finde ich persönlich, ich schulde das auch vielen Menschen. Also diejenigen, die in den Gefängnissen sitzen, die würden sich wünschen, dass ein Satz nur rauskommt. Die schreiben ihre Texte auf Klopapier und schmuggeln sie, wie beispielsweise meiner Kollegin Nathalie Amiri, ja, die, mit der ich zusammen das Buch geschrieben habe und wo ein so eine Geschichte ist, die auf Klopapier runtergeschrieben und rausgeschmuggelt worden ist. Das heißt, die Menschen sind bereit, alles zu geben, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, dafür, dass sie reden und wahrgenommen werden, für den Einsatz für Menschen- und Frauenrechte. Und da finde ich ganz oft, wenn Leute dann sagen, nee, ich bin unpolitisch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das Privileg kann ich mir nicht erlauben.
Und heutzutage ist eigentlich nichts mehr unpolitisch. Es ist alles politisch.
Genau.
Es gibt gar nichts mehr, was unpolitisch ist, finde ich. Also ob es Journalismus ist, ob es im Alltag ist, wenn man sich mit einem Taxifahrer unterhält oder mit jemandem in einem Geschäft, es ist alles politisch. Weil die finde, also so wie nehme ich es wahr.
Sehe ich genauso wie du. Und das fängt ja auch schon damit an, wer mitreden darf und wer nicht, worüber gesprochen wird. Und ich glaube, dass das Bewusstsein dafür auch immer mehr gestärkt wird. Und das ist etwas, worauf wir uns auch mit unserer Menschenrechtsorganisation konzentrieren, wie wir diese positive Macht der Begegnung trotz der Schwere der Themen herstellen können. Und diese Erfahrung habe ich ganz oft gemacht, dass Menschen, die nah am Tod sind, auch immer sehr nah am Leben sind. Und dass man sehr viel von diesen Menschen lernen kann. Also wenn ich zum Beispiel auch an die Kraft vieler IS-Überlebenden denke.
Genau, das wollte ich auch fragen. Du hast einen Dokumentarfilm gemacht 2020, Gian, die vergessenen Opfer des IS. Bist Frauen begegnet, hast denen in die Augen geblickt, die das Schlimmste vom Schlimmsten erlebt haben, dass man fast gar nicht in Worte fassen kann. Frauen, deren Familien ausgelöscht wurden, die versklavt wurden, schon im Kindesalter ihren Peinigern Kinder gebären mussten. Ich habe so geweint, als ich das gesehen habe. Es war so viel Schmerz, aber gleichzeitig war da so eine Stärke und Kraft. Die Augen dieser Frauen haben geblitzt. Was hat das mit dir gemacht, diesen Frauen zu begegnen und vor allen Dingen diesem Leid und aber auch dieser Stärke?
Es hat mein Leben verändert und mich auch daran erinnert, worum es geht und wo ich herkomme. Denn diese Frauen waren Teil meiner Religionsgemeinschaft und ich kann nicht behaupten, dass ich Völkermorde, die vorher passiert sind, dass ich da so viel Engagement reingesteckt habe, wie als es mich selber betroffen hat. Das gebe ich ganz offen zu. Das war auch für mich das Learning tatsächlich. Aber ich frage mich.
Das war die Zündung
genau,
am Ende des Tages.
Genau, das war der life-changing Moment. Mhm. Und ich frage mich aber am Ende des Tages, ob wir uns dafür judgen müssen oder einfach nur darauf vertrauen, dass es dann eben so ist. Und da gibt es auch bei uns so ein kurdisches Sprichwort, ne? Dass so der Moment, wo du eben beginnst, besser zu werden oder hinzugucken, dass das der Sinn ist und dass es nur darum geht und man sich nicht dafür judgen soll, was vorher hätte besser werden können. Und das war tatsächlich so, dass das alles für mich nochmal in Frage gestellt hat, auf der einen Seite, aber andererseits, und das finde ich ganz interessant auch an dem, was da passiert ist, es hat auch Klarheit geschaffen. Ich sage ja immer, Krise macht ehrlich. Und es hat mich total priorisiert. Ich war plötzlich so kompromisslos. Ich war nicht mehr bereit, mir bestimmte Dinge anhören zu müssen. Ich war nicht mehr bereit, mich erklären zu müssen. Ich war nicht mehr bereit, Ausreden hinzunehmen, sondern, und ich glaube, das ist das größte Kraftzentrum und ich merke es immer noch, wenn ich Menschen begegne, denen sowas passiert ist, dann entsteht bei mir vor allem eins, Kraft. Kraft und der Wille, alles zu tun, damit dieses Unrecht eines Tages aufhört. Und das klingt jetzt wahnsinnig idealistisch und pathetisch, aber tatsächlich ist das im Kern das, was mich trägt, wenn ich zum Beispiel an die Vergewaltigungsopfer denke oder die jesidischen Kindersoldaten, die indoktriniert worden sind, die zu Selbstmordattentätern ausgebildet worden sind, die Familienangehörige töten sollten. Als ich die gesehen habe, dieses Gefühl, was Menschen mit Menschen machen können und wie dunkel es wird, wenn dieser Pfad der Zivilisation verlassen wird, ist mir auch immer eine Lehre und eine Erinnerung daran, dass alles, was wir tun, nicht selbstverständlich ist und dass wir auch eine Verantwortung haben für diese Menschen, wenn wir sie verlassen. Und gleichzeitig auch zu realisieren, dass wir nicht allen helfen können und dass wir trotzdem weiterleben müssen. Das ist tatsächlich so ein tagtäglicher Prozess. Aber ich habe immer wieder solche Momente. Ich habe das natürlich massiv gehabt mit den Jesiden, also Teile meiner Religionsgemeinschaft. Aber ich sage auch immer wieder, unser Engagement muss über die eigene Betroffenheit hinausgehen. Am Ende des Tages geht es darum, berührbar zu bleiben, menschlich zu bleiben. Wenn du mich jetzt fragen würdest oder ihr mich fragen würdet, was muss man dafür können? Man muss menschlich sein und man darf keine Angst haben vor der Liebe und vor dem Herzen in sich.
Und auch keine Angst vor der Angst wahrscheinlich.
Genau.
Weil sie ist da und sie gehört
genau,
dazu.
Genau, sie gehört dazu. Sie gehört dazu und sie wächst nur dann, wenn wir sie ignorieren. Dann wird sie größer, so wie mit allem im Leben. Und als wir jetzt die Lesung hatten in München beispielsweise vorgestern, bin ich auch einer Frau begegnet, bevor die Lesung losging, weil sie hat eine Aktion sozusagen dargelegt mit den Hinrichtungsopfern im Iran. Und dann bin ich hingegangen, um mich zu bedanken. Und dann habe ich sie gefragt, wie sie heißt. Dann hat sie gesagt, Mariam. Und dann habe ich sie gefragt, warum sie da steht. Und dann hat sie gesagt, ich mache das für meine Großmutter. Und dann habe ich gesagt, wer war denn deine Großmutter? Und dann meinte sie, das war die erste Bildungsministerin im Iran, die hingerichtet worden ist, 81. Und das war wieder dieser Moment, also es war so boom. Und da habe ich wieder verstanden, warum wir das alles tun, was wir tun. Ne? Und ich habe sofort eine Verbindung und eine Brücke gesehen, weil nichts ist so schlimm wie der Schmerz, der übersehen wird. Und da stand halt nicht nur einfach eine Aktivistin, sondern der Schmerz, die Unterdrückung ist ihr schon widerfahren, bevor sie geboren ist. Das fing schon an mit ihrer Großmutter. Und daher kommt eben auch diese Kraft. Und dann habe ich das auch zum Teil des Gesprächs gemacht, weil es immer wieder auch darum gehen muss, Solidarität vorzuleben, nicht nur darüber zu sprechen. Am Ende des Tages ist es ganz einfach. Wir können drumherum reden, hin und her, dies, das. Was tust du? Was tust du? Was tust du? Und dieser Impact, ins Handeln zu gehen, ich glaube, das ist das, egal welchem Thema wir uns widmen, ob das Frauenrechte sind, Menschenrechte sind, Klima, ins Handeln zu gehen. Ins Handeln zu gehen und seinen Beitrag zu leisten. Und ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch da draußen seinen Beitrag leisten kann. Und zwar genau mit dem, was er kann und was er liebt. Ich bin davon überzeugt. Also es muss gar nicht darum gehen, Aktivistin zu werden, sondern wo liegen meine Stärken? Wo liegt mein Feld, wo ich das Gefühl habe, da kann ich einen Unterschied machen und da dann reinzugehen? Wenn man will. Also da kann auch niemand zu gezwungen werden. Wenn man es lässt, ist es ja auch okay. Aber das ist quasi so ein Angebot.
Jetzt reden wir ja auch schon die ganze Zeit über Frauen und Frauenrechte. Und uns würde mal interessieren, wenn wir uns das Frauenbild in Europa angucken, in Lateinamerika ist sehr freizügig, ob das auch bei Instagram ist, es geht im Bikini, man schminkt sich, man sendet ein modernes Frauenbild aus. Es gibt aber ganz viele Länder, in denen es natürlich auch noch Zwangsverschleierung gibt. Das heißt, es ist eine unglaubliche Diskrepanz auf der Welt, was das Frauenbild aktuell, wie komplex das ist. Mhm. Wie siehst du das denn? Würdest du sagen, dass es diese Freiheit, die man in Europa und in Lateinamerika hat, ist es ein immenser Fortschritt? Oder ist es vielleicht auch so, dass du denkst, wie zum Beispiel Alice Schwarzer, die sagt, dass es auch an einem gewissen Punkt Codes sind, die ich aussende? Das heißt, was ist mir eigentlich wichtig als Frau? Ist es rückschrittlich auch ein Stück weit wieder, weil man sagt, schminken, Weibchen sein, sexy sein, sondern was will man mehr? Also was würdest du sagen, ist es sehr fortschrittlich aktuell oder würdest du sagen, es ist auch in einer gewissen Weise wieder rückschrittlich, weil es einfach nur um Optik, Look geht und es, man kann doch mehr noch machen als nur Look. Was ist da so deine Idee zu oder deine Haltung?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass weder Alice Schwarzer noch ich das bewerten sollten oder entscheiden müssen, sondern es geht um die Frauen selber. Und ich finde, dass beide Beispiele zeigen, dass immer noch über Frauen verhandelt wird. Und dass ich es wichtig finde, für die Religionsfreiheit einer Frau zu kämpfen, die sich selber dazu entschieden hat, Hijab zu tragen, wo wir, und da muss man realistisch drauf gucken, natürlich auch immer über den Freiwilligkeitsaspekt reden müssen. Ist es eine auferlegte Freiwilligkeit oder eben nicht? Aber das finde ich auch ganz spannend, wenn wir in den Iran gucken, dass die Frauen im Hijab Hand in Hand mit den Frauen ohne Kopftuch auf die Straße gehen und für die Rechte der Frau kämpft, die sagt, ich kämpfe für meine Glaubensfreiheit. Und ich glaube, das ist wichtig, für Religionsfreiheit einzustehen, aber eben auch für Glaubensfreiheit und für eine Welt zu kämpfen, wo nicht über den Frauenkörper verhandelt wird. Und zwar sozusagen vom Patriarchat vorgegeben. Und dieses ganze Regime basiert auf der Entmenschlichung des Frauenkörpers.
Und Frauenkörper wird in dem Fall ja auch
sexualisiert
und als sündig betrachtet.
Genau, und das merkt man auch im Beispiel des Irans. Entweder trägst du das Kopftuch, da reden wir ja von Kopftuchpflicht.
Ja.
Und wenn nicht, dann bist du eine Prostituierte, die vergewaltigt werden darf. Es sind ja nur die beiden Komponenten. Das war übrigens genauso wie bei den Frauen aus IS-Gefangenschaft, dass unsere Frauen als Ungläubige bezeichnet worden sind, weil sie keine Kopftücher getragen haben. Das muss man besprechbar machen dürfen, ohne selber dafür kritisiert zu werden. Das ist nämlich realistischer Fakt. Ja, das haben wir so erlebt seit Jahrhunderten. Und damit muss Schluss sein. Und genau deswegen geht es um die Stimme der Frau selber, die das selber entscheidet. Und auch das Thema Vergewaltigung als Kriegswaffe zeigt ja, dass immer noch mit Frauen verhandelt werden können. Wir merken es jetzt auch wieder in der Ukraine, weil damit natürlich die Seele einer ganzen Nation zerstört und vergewaltigt wird. Das ist ja der Punkt dahinter. Und da glaube ich, tatsächlich geht es auch um einen Emanzipationsprozess, den wir weltweit auch anstoßen müssen. Und dass es auch schon darum geht, das nicht eurozentrisch zu betrachten, sondern auch immer aus dem Werteverständnis dieser Nation heraus. Aber dass das nichts mit Religion zu tun hat, was da im Iran gerade passiert. Das hat nichts mit Religion zu tun.
Mit Macht.
Das ist Macht. Das ist Macht, das ist faschistisch, klerikal, das ist frauenfeindlich. Und Shirin Ebadi beschreibt das in ihrem Buch, die Friedensnobelpreisträgerin. Sie beschreibt, was passiert, als dieses Mullah-Regime an die Macht kommt und sie Zeitung liest und plötzlich steht da, was Frauen alles nicht dürfen. Und sie ist zu dem Zeitpunkt schon eine sehr erfolgreiche Anwältin. Und sie sitzt da mit ihrem Mann in der Küche, sie beschreibt diesen Moment ganz eindringlich, liest sich das durch, guckt hoch, guckt ihren Mann an und stellt plötzlich fest, ich bin nur noch ein Objekt. Also auch diese Erkenntnis sozusagen, dass aufgrund der Tatsache des Geschlechts sie plötzlich nichts mehr wert ist und über sie verhandelt wird. Und zwar in jedweder Hinsicht, ob jetzt vor Gericht, ob als Ehefrau, ob auf der Straße. Du bist freiwillig. Man kann mit dir machen, was man will, wenn man dazu Lust hat. Und das ist übrigens ja auch der Grund, warum die Menschen jetzt auf die Straßen gehen, aber auch warum, losgelöst davon, wenn die Menschen auch nicht auf die Straßen gehen, der größte revolutionäre Akt im Iran ist gerade, dass ein Dutzend Frauen und die Regime kommen nicht mehr hinterher. Die Entscheidung trifft morgens, wenn sie aus dem Haus geht, ich mache das ohne Kopftuch. Obwohl sie dafür riskieren, getötet zu werden Und das Regime kommt nicht mehr hinterher. Also es gibt sozusagen auch Gesichtserkennung. Hightech trifft auf Frauenfeindlichkeit, also sozusagen auch aus Europa zugesteuert. Das zeigt auch nochmal, wie grotesk das Ganze ist. Die verschicken dann auch SMSen. Wir haben gesehen, dass du kein Kopftuch aufhast. Und Natalia Amiri hat das so schön beschrieben.
Also die moderne Stasi.
Genau, dass eine Freundin von ihr 18 Mal diese SMS bekommen hat und einfach nur gedacht hat, ihr könnt mich mal, ich werde weiter auf dieses Kopftuch verzichten. So. Und das zeigt natürlich, dass die Menschen nicht mehr bereit sind, sich ihr Leben diktieren zu lassen mit großen Entbehrungen, die sie dafür bringen müssen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was wir versuchen zu sensibilisieren, auch in Europa. Leute, es geht nicht nur um die da hinten. Es geht nicht nur darum, dass wir jetzt helfen. Es geht um uns alle. Es geht um uns alle. Das merken wir ja, dass die Gefahr des Irans über den Iran hinausgeht. Dass Frauenfeindlichkeit hier an der Tagesordnung steht. Dass wir uns nicht entledigen können, so entlastungsnarrativmäßig, oh mein Gott, wann sind die alle so weit wie wir? Darum geht's nicht. Im Gegenteil. Wir sind mit dafür verantwortlich, dass solche Verhältnisse stattfinden, wenn wir beispielsweise auf unsere Verantwortung verzichten in Bezug auf Afghanistan.
Was würde das für die Welt, für andere Länder und Kulturen, wo Frauen Ähnliches widerfährt, bedeuten, wenn es, ich spreche es jetzt einfach mal runter, im Iran glücken würde, diese Revolution?
Genau das ist die richtige Frage, weil ich glaube, dass das nochmal zeigt, was das für einen Dominoeffekt hätte. Denn wenn das Kopftuch fällt, fällt das Regime. Und deswegen wird ja so viel gemordet. Deswegen wird's ja so brutal. Und wir nennen das
den... Weil sie das wissen.
Genau, weil sie das wissen. Ja. Und wir nennen das ja den Jinjiyan-Azadi-Effekt. Also Frauen leben Freiheit. Ein Slogan, der übrigens aus der kurdischen Widerstandsbewegung kommt, mit dem ich aufgewachsen bin, von dem ich sozialisiert und geprägt bin, wenn ich an meine mutigen Tanten denke und Vorfahren, aber auch an die Menschen, die dafür gefoltert und getötet worden sind. Das ist wichtig, immer wieder auch daran zu erinnern, wo kommen diese Begriffe her, wie viele Menschen mussten dafür sterben. Und wir müssen immer wieder an die Minderheiten erinnern. Und das waren in dem Fall die Kurden. Und auch die Belutschen sind ja sozusagen sehr drangsaliert im Iran. Und es ist tatsächlich so, dass das einen Dominoeffekt hätte, wo ganz viele Menschen gar kein Interesse dran haben. Das heißt, das, was da passiert im Iran, das stört sehr, sehr viele. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Und zwar weltpolitisch. Und diese mutige Bevölkerung zwingt die Welt dazu und auch politische Entscheidungsträger, neu auf dieses Land zu gucken. Und das ist das, wo unser Job beginnt, dass wir da diese Stimmen hörbar und sichtbar machen, Schallverstärker sind. Aber das Material bekommen wir aus den Herkunftsregionen selber. Und dass es einen Jinjiyan-Azadi-Effekt gibt, hat man ja sogar daran gemerkt, dass in Afghanistan, obwohl die Frauen keine Rechte haben, niedergeknüppelt werden, selbst da sind sie auf die Straße gegangen mit Frauenleben Freiheit. Und wir sind fest davon überzeugt, dass Frauenleben Freiheit weltweit ein Konzept sein kann. Als Antwort auch auf Unrechtsregime, denn nichts fürchten diese Regime mehr als Frauen. Und deswegen haben sie auch Angst vor Jinjiyan-Azadi. Nichts fürchten die mehr. Und das ist tatsächlich ein Ansatz, wo man überall mit drauf gucken kann. Jasmin Tabatabai, auch eine gute Freundin und Schauspielerin, die man ja auch kennt, die sehr bekannt ist, hat das eben auch so beschrieben, mehr Jinjiyan-Azadi in der Filmindustrie, mehr Jinjiyan-Azadi gegen Sexismus. Ja, also es ist mitnichten so, dass es jetzt hier um eine Rolle des Bittstellers geht, wo wir jetzt irgendwie jemandem Gefallen tun, sondern es geht um die Immunisierung einer weltweiten Gesellschaft. Und deswegen wundere ich mich zumindest immer noch darüber, dass so wenig hingeguckt wird und dass nicht verstanden wird, was das auch für einen Mehrwert für uns hätte.
Um mal so ein bisschen in die private Richtung zu gehen, du kommst aus einem sehr traditionellen jesidischen Elternhaus. Auch für dich hatte man so die Erwartung und den Wunsch nach einem Ehemann, Kindern. Du hast dich freigekämpft, du wusstest ganz früh, das ist nicht mein Weg. Mhm. Gibt es denn Traditionen, Werte, Rituale, die dir aber ganz, ganz heilig sind, an denen du bis heute festhältst? Und wenn du jetzt Kinder hättest, die du denen mitgeben würdest? Frau Teckerl ist sprachlos.
Ja. Also, ja, weil ich mir die Frage stelle, wo soll ich anfangen? Aber tatsächlich ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht alle gut finden, aber ich sage ja nur, was mich geprägt hat. Aufstehen, nicht liegen bleiben. Das hat meine Mutter uns beigebracht. Raus aus den Federn. Aufstehen. Und zwar deswegen, meine Mutter hat 11 Kinder zur Welt gebracht. Die ist nicht einen Tag liegen geblieben. Nicht einen einzigen. Und ich merke das heute, ich bleibe natürlich ganz oft liegen, wenn ich liegen bleibe, dass ich ganz lange ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich immer dachte, aufstehen. Und Ich musste lernen, dass ich liegen bleiben darf. Deswegen sage ich ja, das hat auch eine toxische Komponente. Und ich glaube aber, dass dieser Leistungsanspruch ganz viel damit zu tun hat, dass meine Mutter ja aus einer marginalisierten Gruppe kommt. Sie hat ja nie lesen und schreiben gelernt beispielsweise. Sie hat hart gearbeitet, bis heute arbeitet sie hart. Und ihr Anspruch ist auch Disziplin. Und sie ist fast pathetisch auch, was die ja, wie soll ich sagen, was die Hygiene der Wohnung angeht und so weiter, da ist ja auch nichts gut genug. Und irgendwie, ich bewundere sie so dafür, für alles, was sie durchgemacht hat, für alles, wie sie behandelt worden ist. Sie hat ja früher auch Kopftuch getragen und sie hat gebrochen Deutsch gesprochen. Und dass meine Mutter sich nie hat beirren lassen. Und meine Mutter ist so eine der stärksten Menschen, die ich kenne, die hält immer noch alles zusammen. Und ich finde sie wirklich hochintelligent, also jetzt so eine krasse emotional-soziale Intelligenz, und ich merke auch heute noch, wenn ich irgendwie struggle, dann rufe ich Mama an und Mama erklärt mir die Welt, und die erklärt mir so die Welt, als wenn die Managerin wäre, weißt du? Und von außen würde man das wahrscheinlich gar nicht denken, aber die hat Tipps drauf, das glaubt ihr nicht, und dann sagt sie, du musst das so, so und so machen. Und manchmal sagt sie auch Sachen, die natürlich wehtun, weil sie immer den Finger in die Wunde legt, ne?
Das und, müssen ja Mütter machen.
Ja, genau. Und das ist auch immer dieser Anspruch an Perfektion. Also zum Beispiel auch, wenn man dann darüber spricht, ja, aber der hat auch, vergleicht euch mit dem Besten, nicht mit den Schlechten. So, ne? So, das ist so Drill-Mentalität und auch immer höher, schneller, weiter. Mhm. Und wenn du nicht so stark bist und so resilient, kann das halt auch nach hinten losgehen. Das ist schon so. Aber das sind also Familienwerte. Also meine Mutter sagt auch immer so, so wenn der Respekt untereinander nicht da ist, die Wertschätzung nicht da ist, wenn ihr nicht füreinander einsteht, dann ist alles, was ihr macht, nichts wert. Und übrigens, singulärer Erfolg wird auch nicht überbewertet. Also ist jetzt nicht sozusagen, also ich habe das schon ganz oft gehabt, ich bin nach Hause und habe irgendwas Tolles erzählt und dann wurde kurz zugehört und der nächste Satz war dann, hol mal die Kartoffeln aus dem Abstellraum, wir müssen kochen. Oder Thülin hat das so geil erzählt. Sie hatte ihre erste Sendung anders, WDR-Format, und dann hat sie noch geschwebt, ne? Also sie war schon 5 Zentimeter über dem Boden, ne? Also sie war
darf
schon,
man ja auch.
Ja, mal. Darf man auch mal sein, ne? Und guckte das dann gemeinsam mit meinen Eltern und meine Mama so, Mensch, super, super. Und dann irgendwie so der zweite Satz, gehst du jetzt die Spülmaschine ausräumen? Und da meinte Thülin, da war so ein harter Aufschlag.
Downer.
Genau, und aber da wusste sie wieder, alles klar, ich bin bei Mama und Papa in der kurdisch-jesidischen Familie. Und irgendwie liebe ich das. Und noch ein Wert, sich für nichts zu schade sein. Ärmel hochkrempeln. Also wir sind keine Prinzessin. Das bedauere ich manchmal sehr. Ich wäre gerne Prinzessin, hin und wieder, wenn es so anstrengend wird. Aber das ist als Modell scheinbar nicht vorgesehen bei uns. Dann lache ich immer, dann sage ich mal zu meinen Schwestern, wann war der Moment, wo wir zu Fabrikarbeitern wurden? Also was ist das? Also wann kommen wir denn mal runter? So. Und das gucke ich mir gerade ab von der einen oder anderen Freundin, dass ich immer denke, ach so, man kann es ja auch so regeln. Mhm. Es geht ja auch mit ein bisschen weniger. Ja.
Du hast ja gesagt, dass du auch mal liegen bleibst. Mhm. Zwar wahrscheinlich selten, aber du bleibst auch mal liegen. Mhm. Gibt es denn sowas wie ein Guilty Pleasure, wo du sagst, da komme ich mal auf ganz andere Gedanken, dass du sagst, du hast irgendeine geheime Serie, die du guckst? Oder
Sex in the City wär's bei mir.
Oder
ist für meine Seele gut.
Oder Musik, dass du sagst, ich sitze dann zu Hause und dann höre ich den ganzen Tag Rockmusik. Oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist fernab von dem, wo ich mich den ganzen Tag, mit dem ich mich beschäftige, und das bringt mich so einmal kurz raus, runter, da bin ich einmal in meiner eigenen Welt?
Ich habe nichts gegen Gossip und Trash tatsächlich. Es holt mich irgendwie ganz gut runter.
Einmal zum Durchatmen.
Und was da im Speziellen? Also ist es eher eine Zeitschrift oder ist es ein Format, ein spezielles?
Genau, es sind Zeitschriften, es sind auch mal Formate. Ich habe jetzt in letzter Zeit leider zu wenig Zeit gehabt. Aber wenn dann zum Beispiel Dschungel und so war. Also meine Schwestern sind immer erstaunt darüber, wie ich mitreden kann. Über Gossip. Und I love it. Also das hat sowas. Und dann so, ey, was war das denn für eine Nummer? Das kann sie doch nicht bringen. Und manchmal auch so unkonventionelle Lebensweisen, wo ich manchmal sogar so ein bisschen Neid habe, weil ich so denke, boah, scheiße, du darfst das niemals bringen. Weißt du, so. Weil wir ja immer so seriös sind. Und deswegen finde ich das, glaube ich, so faszinierend auf der anderen Seite. So. Und insofern, da bin ich ganz, ganz offen. Also Dinge, die einfach auch Spaß machen und ja, in andere Welten kommen. Und ich höre super gerne Musik, also auch Hip-Hop zum Beispiel, weil mich das ein bisschen motiviert immer. Und ich glaube schon manchmal, dass wir uns daran erinnern müssen, dass auch vieles ja irgendwie ganz gut läuft. Und ihr merkt, was für ein Problem ich habe, das überhaupt auszusprechen. Und das geht aber eben, hat ganz viel damit zu tun, dass wir immer das Gefühl haben, das Schiff kentert. Ne, so. Mhm.
Dass es eine Momentaufnahme sein könnte.
Genau. Und trotzdem sage ich immer, wir können vertrauen auf die harte Arbeit, die wir geleistet haben. Also wir haben ja die Ärmel hochgekrempelt, wir sind ja self-made. Und das Gute bei uns ist aber, wir können Bordstein und Skyline. Also selbst wenn dann mal was nicht läuft, dann raufen wir uns wieder zusammen, weil das, was wir haben, und das ist, glaube ich, die größte Kraft, ist die Liebe zueinander und der innere Reichtum. Also wir stehen füreinander ein, wir sind füreinander da.
Aber du sagst es, wenn auch mal was nicht läuft, hat man das auch in eurer Familie gelernt? Weil ich habe mich sofort gefragt, als ich gehört habe, es sind 11 Geschwister bei den Tekkals. Wie um Himmels Willen streiten sich 11 Geschwister und wie löst man Konflikte wieder? Ich fand das mit einer großen Schwester schon hardcore.
Das ist eigentlich, finde ich, eine Studie für Management-Seminare, weil sich ganz viel von alleine reguliert. Ich glaube, eine unserer größten Stärken ist das Konzept Großfamilie, weil da lernst du ja alles. Du lernst, dich durchzusetzen, du lernst, Parteien zu bilden, mehrheitsfähig zu sein. Du lernst, Rücksicht zu nehmen aufeinander, du lernst zu überzeugen. Meine Mutter hat immer gesagt, fass dich kurz, ich habe keine Zeit. Mhm. Und wir wollten ja immer Dinge, die wir nicht durften. Es war ja auch sehr streng bei uns, muss ich dazu sagen. Und das war ja fast unmöglich, also auch das Recht auf Selbstbestimmung und Freiheit und so weiter, da mussten wir aber gute Argumente entwickeln, warum wir das doch dürfen. Und ich glaube, das macht total stark und wir haben auch keine Angst vor Streit, also wir schreien uns an, im Gegenteil, also wir üben gerade mehr Rücksicht, weil es muss alles raus, das ist ganz schlimm. Also ich mache was und ich sag noch nichts mal was und dann werde ich schon bewertet und dann frage ich, habe ich nach deiner Meinung gefragt? Nein. Ja, aber ich wollte also trotzdem mal loswerden.
Ab und zu ist auch ganz gut, mal zu schweigen, ne?
Ja, absolut, absolut. Und oder auch mal, ist eben nicht zu bewerten. Wenn der Satz schon anfängt, aber also ich finde ja, dann würde ich am liebsten sagen, interessiert mich nicht, was du findest. Und das sage ich deswegen, weil wir ständig in dieser Bewertungsmaschinerie sind. Mhm. Und du hast mich ja vorhin gefragt, ob ich Multitasking bin. Das ist ein ganzes Konzert in meinem Kopf. Mhm. Also weil ich bin ja so aufgewachsen mit unterschiedlichen Stimmen. Das heißt, das mussten wir einfach lernen. Wir mussten das lernen, während wir von Druck umgeben sind, Widerstand erleben, im Stress sind, trotzdem irgendwie zu funktionieren. Und das hat uns, glaube ich, auch Mama beigebracht.
Und wie haben das eure Eltern ausgehalten? Gab es auch einen Strafenkatalog bei 11 Kindern? Wurdet ihr aufs Zimmer geschickt oder wie sah das aus, wenn einer mal so richtig über die Stränge geschlagen hat?
Ja, wir waren ja unbändige, freche, grenzüberschreitende Mädchen. Wir waren schlimm.
Jetzt wundert mich nichts mehr.
Und wir sind eigentlich schon immer über Grenzen gegangen. Und meine Eltern sind fast verzweifelt, also vor allem an mir. Und ja, aber meine Mutter ist auch eine Respektsperson, wir nennen sie ja die Patin. Und wenn sie Machtwort gesprochen hat, dann sind wir alle gerade gegangen. Wir hatten immer Angst vor Mama und das war wichtig zu einer gewissen Zeit, weil sonst wären wir noch mehr über die Stränge geschlagen. Aber die Angst von Mama, also so ein Standardsatz war immer, Mama bringt uns um. Und ich finde, das sagt ganz viel aus. Mama bringt uns um, weil Papa konnten wir immer betören.
Also der war der Good Cop.
Der war der Good Cop und meine Mutter meinte auch immer, was also nach dem Motto, deine Erziehungsmaßnahmen greifen nicht. Mit dir wäre das nichts geworden hier. Ich bin froh, dass ich hier hart durchgreife und so. Interessant ist ja, wie ähnlich man sich dann irgendwann wird für das, was man vorher abgelehnt hat. Aber meine Mutter hat auch immer sehr viel gefordert tatsächlich und die musste, Funktioniermentalität, strenges Regiment. Und wie gesagt, die kommt ins Zimmer rein und dann war gleich aufstehen, raus aus den Federn, hierhin, dahin. Geil war auch, wenn man zum Beispiel krank war, hör auf zu simulieren, du bist nicht krank, los, aufstehen. Also das war so dieses, ne? Wo wir jetzt auch heute noch merken, wenn dann zum Beispiel meine Schwester krank ist, wirklich krank oder jetzt nur so krank? Und dann so, ey, was willst du von mir?
Gemein.
Also genau, da habe ich dann auch eben gemerkt, okay, alles klar, da müssen wir dran arbeiten.
Du hast ja gesagt, du bist multitasking-fähig. Habe ich ja auch jetzt hier live.
Mal so, mal so.
Habe ich ja live gesehen eben auch. Und jetzt sehe ich hier noch ein Foto. Wir sehen hier auch ein Foto von dir und Angela Merkel. Mhm. Ich habe in der Recherche vorher erfahren und gehört, du hast mal einen Anruf von der Bundeskanzlerin verpasst.
Ja, genau.
Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal erzählen, wie das war und wie du dich dabei gefühlt hast und wie das überhaupt passieren konnte?
Also das war sicherlich eines der wichtigsten Anrufe in meinem Leben. Zu ihrer Amtszeit hätte ich natürlich nie darüber gesprochen, aber ich habe auch damals schon gemerkt, das wird eine sehr wertvolle Geschichte für später. Aber ich war nicht so cool wie jetzt, weil wenn man Anrufe verpasst, ist es ja nie schön. Wenn man mehrfach einen Anruf der Kanzlerin verpasst, dann es ist echt ätzend. Ich kann es nicht anders sagen.
Ich gehe auch und davon aus, sie hat ohne Nummer angerufen.
Genau, ohne Nummer. Deswegen, seitdem weiß ich ja, wenn jemand ohne Nummer anruft, dann wird es entweder richtig gut oder richtig, richtig scheiße. Mhm. Aber was dazwischen gibt's nicht. Und dann war meine Nichte dabei, wir waren im Bielefeld-Vortrag und ich wurde ja vorbereitet. Dann hieß es ja, die Kanzlerin wird sich heute melden, bitte seien Sie erreichbar. Ich sage, na klar bin ich erreichbar. Die Kanzlerin, natürlich bin ich dann erreichbar. Fakt war, ich war nicht erreichbar. Und ich habe gedacht, ich habe mich über mich selber geärgert. Ich habe gedacht, wie konnte mir das passieren? Einmal, aber zweimal? Und dann weiß ich noch, war ich total traurig und habe nur gedacht, ich habe es verpasst. Das habe ich damals gedacht, weil es war mir sehr, sehr, sehr wichtig. Ich habe gedacht, ich habe die Chance meines Lebens verpasst. Also man bewertet das dann auch über. Mhm, ja?
Klar.
Und dann war meine Nichte bei mir, die hat mich dann getröstet und meinte, Düsi, die ruft bestimmt wieder an. Ich so, nein. Ich so, nein, Heja, ich habe es versaut. Die wird nicht wieder anrufen. Die Kanzlerin hat Wichtigeres zu tun, als mich anzurufen. Und in dem Moment klingelt das Telefon. Und dann bin ich natürlich rangegangen. Und der erste Satz war, Sie sind aber schwer erreichbar. Das werde ich nie vergessen. Und damals ging es tatsächlich darum, um das Kabinett und dass ich gefragt worden bin, ich will jetzt nicht so zu tief reingehen, aber es ging um das Thema Integration. Mhm. Genau, Integration. Es hat ja dann nicht geklappt übrigens, obwohl ich erreichbar war. Und das war auch für mich nochmal so eine Quintessenz des Lebens. Ne? Ich habe ja immer gedacht, das war so der größte Verlust meines Lebens auf beruflicher Ebene. Mhm. Das muss man ja auch immer in den Kontext setzen. Es gibt ja andere Themen, die viel wichtiger sind. Aber das war schon etwas, was ich unbedingt wollte. Und das hat schon wehgetan, als es dann nicht geklappt hat, aufgrund von anderen Machtdynamiken und so weiter. Und ich habe erst Jahre später verstanden, dass das ein ganz besonderer Moment war. Selbst wenn es nicht bis zum letzten Meter gereicht hat. Ja, weil wir denken ja immer, es hat erst dann geklappt, wenn wir den Pokal in der Hand haben. Aber der Weg dahin, dass man gefragt wird, das ist ja auch schon, sage ich mal, ein Gewinn. Und ich glaube ganz fest daran, dass sozusagen die Tatsache, dass es nicht geklappt hat, mir danach auch sehr viel Energie gegeben hat für all das andere. Und alles, was wir heute machen, ne, war auch so ein bisschen, ja, dann machen wir es halt selber. Ja, wenn wir, und ich glaube, das kennen viele Leute da draußen, wenn man mal auch mal eine Absage bekommt oder wenn man einen Berufswunsch hat oder einen Traum hat, wo man immer hin wollte und es klappt nicht, dann kann man entweder sagen, schade, oder man entwickelt sein eigenes System. Und das haben wir genau so gemacht.
Du sagst, du wirkst immer, nee, du willst.
Noch eine Schlussfrage daran. Ist denn Politik jetzt, Politikgeschäft oder eine Karriere in der Politik für dich erstmal völlig ausgeschlossen, weil du arbeitest ja auch außerparlamentarisch, oder ist es etwas, wo du sagst, vielleicht kann ich mir das irgendwann doch vorstellen.
Ich sage ja immer, für den letzten Meter im Leben sollte man sich Zeit lassen, weil danach kommt ja nichts mehr. Das merken wir ja bei ganz vielen Leuten, die super erfolgreich waren, dass es danach ganz schwer ist, auch weiterzumachen. Mhm. Das ist ein Prozess, das ist auf jeden Fall lernbar, das ist klar. Ich möchte damit so lange wie möglich warten, aber mein letzter Meter ist vielleicht jetzt. Mhm. Das heißt, ich kann mir eigentlich keine bessere Rolle vorstellen als die, in der ich gerade bin. Mhm. Und das ist genau, was du sagst, das Überparteiliche, das Außenparlamentarische, das Zivilgesellschaftliche. Und da kann man am meisten bewirken. Mhm. Ich glaube, man sollte sich nicht unterschätzen, wir alle nicht. Und Politik beginnt eben nicht erst mit Parteipolitik, sondern das findet auf ganz unterschiedlichen Gebieten statt. Und am Ende des Tages, wenn uns was wichtig ist, wie beispielsweise die Anerkennung des Völkermords oder dass diese Iran-Revolution in den Köpfen landet und darüber geredet wird, dann können wir morgens ins Büro kommen und eine Entscheidung treffen und keiner kann uns da reinreden, außer die Verantwortung. Das heißt, in dem Moment, wo wir Entscheidungen treffen, sind wir ja auch vollumfänglich verantwortlich für alles, was wir sagen. Mhm. Aber dieses Risiko nehme ich gerne in Kauf. Es ist auch nicht einfach, selber Entscheidungen zu treffen oder Verantwortung zu haben, auch für andere. Aber ich empfinde es tatsächlich bis heute als den größten Luxus, das tun zu können, was wir für richtig halten, und zwar in aller Kompromisslosigkeit, die dafür nötig ist. Und das ist es oft beim Thema Menschenrechte. Denn wir stören alle. Und das heißt immer, das geht nicht. Und wenn wir glauben würden, dass das nicht geht, dann kann ich morgen alles beiseite legen.
Du sagst es, ihr stört, ihr geht Leuten auf den Sack, ihr pinkelt Leuten auch ans Bein. Wir waren gestern bei Douglas und haben dir eine Kleinigkeit mitgebracht, das werden wir gleich überreichen. wir haben ein Foto von dir gezeigt, weil wir zusammen mit der netten Verkäuferin überlegen wollten, welche Farbe könnte ihr gefallen. Und sie meinte sofort, die sind Teckerl.
Das heißt, du bist auch auf jeden Fall bekannt.
Genau.
Überall.
Bei Douglas.
Ja. Überall. Ja, die war großer Fan. Die war auch schon bei einer Versammlung von dir am Brandenburger Tor.
Ist das schön.
Nach
das
den schöner Zufall. Liebe Grüße. Hat
uns auch Fotos gezeigt.
Davon. Oh, ganz liebe Grüße. Genau. Und du hast dich auch mit einer Freundin von ihr, die auch selber betroffen war, unterhalten. Das heißt, du bist sehr positiv bekannt, aber du sagst es selber, du störst auch Menschen. Hast du im...
Frag mal die Erdogan-Fans, ob ich positiv bekannt bin.
Genau, das wollte ich fragen. Erlebst du im Privaten auch schon Anfeindungen?
Na klar.
Im Alltag?
Also so ganz simpel. Ja. Wir haben uns vorhin gefragt, wenn du im Supermarkt bist oder auf der Straße, kommen auch mal irgendwie Menschen auf dich zu und sagen dir irgendwas ins Gesicht von wegen, was machst du da, das finden wir nicht gut?
Ja,
oder?
Also ich habe das schon alles erlebt. Also vor allem auch in Taxen und so weiter. Mhm. Das gehört leider zur Wahrheit dazu. Mhm. Das hat einmal mit der Komponente zu tun der Sichtbarkeit, das ist klar. Das kennen alle, das kennen auch Schauspieler und so weiter. Bei uns kommt aber noch eine Komponente hinzu, die nicht zu unterschätzen ist. Und das ist, dass wir in Machtdynamiken hineinstoßen, dass wir uns mit Unrechtsregimen anlegen, dass wir uns mit religiösen Extremisten anlegen, dass wir uns mit Geheimdiensten anlegen, dass wir ganz viele Leute massiv stören, dass es da auch um sehr viel Wirkungskraft geht. Dessen muss man sich ja erstmal bewusst sein. Das ist ja auch eine Waffe, die man sinnstiftend einsetzt für Menschenrechte. Und da gibt es sozusagen unterschiedliche Mittel, auch Menschen mürbe zu machen, ob sozusagen auf Cyberwegen, in Zeichen, sozusagen auch in Zeiten von Informationskriegen. Aber auch ganz konkret habe ich da wirklich nicht so schöne Situationen erlebt, wo ich auch attackiert worden bin. Und wo für mich auch nochmal klar wurde, dass wir ja immer glauben, hier sind wir alle so safe und sicher, aber da würde ich mal mit Abstrichen vermerken. Also, und da muss man auch an Konzepten arbeiten, finde ich. Da muss man auch gemeinsam überlegen, wie schaffen wir das, dass wir weiter in unsere Stimme und Kraft gehen können, ohne fürchten zu müssen, dass wir dafür angegriffen werden. Ich habe kein Problem mit Kritik, dass wir jetzt hier nichts verwechseln. Aber wenn man Morddrohungen bekommt, und die bekomme ich regelmäßig, mit Tick, 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 so nach dem Motto, du bist die Nächste, und mir drei Fotos geschickt werden von drei Frauen, die umgebracht worden sind, dann macht man sich natürlich auch Gedanken. Und das habe ich sehr lange verdrängt, weil das hat auch was mit Angst zu tun. Aber ich habe da auch eine Verantwortung, nicht nur mir selbst gegenüber, sondern auch meinem Umfeld, meinen Mitarbeitern.
Dass ihr ja auch weiter ungestört arbeiten könnt.
Genau,
ne?
Genau. Und wir werden gehört. Und das hat Vorteile und Nachteile. Und das ist auch ein Thema, was mich beschäftigt. Aber ich möchte trotzdem nochmal sagen, weil ich will nicht, dass die Leute jetzt Angst kriegen. Sterben werden wir alle. Das klingt jetzt wieder so wahnsinnig pathetisch. Das ist aber so. Ich bin auch keine Hasardeurin. Ich liebe das Leben. Aber wir sollten das richtige Leben leben. Und Opfer von Terrorismus werden auch diejenigen, die nichts damit zu tun hatten. Also ich möchte nicht als mutig bezeichnen werden, sondern wir kämpfen für eine mutige Gesellschaft. Lass uns noch mal in den Iran gucken. Dass dort Frauen ohne Kopftuch auf die Straße gehen und dann kommen die Sittenwächter und konfrontieren diese Frauen. Und dann gehen Männer dazwischen und sagen zu der Sittenwächterin, weg mit dir. Das ist Solidarität. Und dann entsteht eine Stärke. Und was wir jetzt eben merken ist, ja, wir haben mächtige Gegner, aber wir haben auch mächtige Unterstützer. Und deswegen brauchen wir jeden Einzelnen von euch da draußen. Also unterstützt unsere Arbeit. Seid Schallverstärker. Seid im besten Sinne da. Auch für diese Themen. Kämpft dafür. Macht euch Gedanken über euren Mutmuskel. Leistet auch Widerrede. Ja? Denn es ist immer noch geschützter als sonst wo. Weil es kann ja auch nicht sein, dass wir es lassen, nur weil wir Angst haben. Weil dann gewinnen die anderen.
Vielleicht noch als Abschlussfrage. Jetzt eine sehr pathetische Frage von mir. Wir Frauen tragen ja so, ich sag mal, das Care-Gen in uns. Also das ist schon im Spielverhalten bei Kleinkindern zu sehen, auch wenn die Sozialisation nicht das Ganze unterstützt hat, greifen Mädchen eher zu den Puppen und kümmern sich. Das ist einfach entwicklungsbiologisch, Gründe hat das. Glaubst du, und das ist jetzt die sehr pathetische Frage, die Welt wäre eine bessere, wenn mehr Frauen an der Macht wären?
Ich weiß es nicht, denn eins haben wir festgestellt, die Frauen sind nicht das bessere Geschlecht. Auch während des Völkermords an den Jesiden waren ja sehr viele Frauen beteiligt auf Seiten der Täterinnen. Auch Frauen, die aus Deutschland kommen. Denkt an den Fall von Jennifer W. Das ist die eine Seite. Mhm. Die andere Seite ist, dass Frauen natürlich an die Verhandlungstische gehören für Friedensverhandlungen. Ich kämpfe da selber auch für eine Quote. Ich war ja auch in der Fachkommission der Bundesregierung für Fluchtursachenbekämpfung. Und dass dieser Care-Einsatz sinnstiftend genutzt werden kann, das ist ein Prinzip unserer ganzen Menschenrechtsarbeit. Wir haben Frauenhäuser im Irak, aber auch in Afghanistan haben wir Safe Houses, wo Frauen Agents of Change sind. Und wo Frauen ganz klar wissen, in dem Moment, wo sie Einkommen generieren, sich auch Machtverhältnisse verschieben, sogar in der eigenen Beziehung und auch wie die Kinder auf sie gucken. Deswegen ist das Dreh- und Angelpunkt. Und Frauen, und das ist nochmal ganz wichtig, auch in Kriegskontexten, Frauen nur als Opfer zu verhandeln, entspricht nicht der Realität. Sondern es ist wichtig, umfassend hinzugucken, auch in der Ukraine. Wie viel Prozent der Frauen sind sozusagen sogar mit sozusagen Teil der Armee gewesen, beispielsweise. Viele. Das kannst du nicht einfach alles wegwischen. Oder auch die Frauen, die vergewaltigt worden sind und die ihre Stimme gefunden haben und jetzt Advocacy-Arbeit machen und so weiter. Und ich muss an so ein Video denken, was natürlich sehr stereotypisch ist, ein TikTok-Video, das hat mir meine Nichte geschickt. Und da sagt ein junges Mädchen, oh Gott, wenn es keine Männer mehr auf der Welt gibt, wer soll mich denn dann beschützen? Und ihre zweite Frage ist, aber wovor überhaupt? Also das sind natürlich auch Gedanken, die man sich dann macht. Aber ich sag mal so,
das Patriarchat. Ein bisschen, was ist Henne, was ist Ei. Auch,
genau, ne? Das Patriarchat wird getragen von Männern und Frauen. Das ist ganz wichtig, das zu erkennen, weil wir das Patriarchat bekämpfen müssen mit Männern und Frauen. Also ich weiß, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt und das hört sich super an. Jetzt setzen wir nieder mit dem Patriarchat, aber damit komme ich noch nicht mal durch die Tür im Irak. So, das heißt, wir müssen da auch realistisch hingucken und uns interessiert sozusagen, wie wir auch diesen Muskel der Agents of Change fördern können. Und den machen wir natürlich geschlechterübergreifend, aber natürlich ist für mich auch eine Kernidentität von feministischer Außenpolitik, dass sie Frauenrechtsthemen in den Mittelpunkt rückt und deswegen finde ich es immer noch viel zu leise in Bezug auf den Iran. Da findet gerade eine feministische, intersektionale Freiheitsbewegung und Revolution statt. Oder auch wenn ich an die IS-Überlebenden denke, wenn ich an die Frauen in Afghanistan denke, wenn ich an die Frauen in der Ukraine denke, ohne die Frauen geht's nicht.
Ich habe auch eine letzte Frage. ist eine leichtere Frage. Stell dir vor, dass du jetzt einen Tag hast, an dem du frei hast. Und wir stellen uns vor, du schlenderst über den Kudamm und hast mal so 2 Stunden für dich. Bei wem würdest du dich freuen, wenn er dich anlächeln würde? Wer ist der Mann mit der Aktentasche? Wer ist der Mann, der sportlich angezogen ist? Oder wer ist der Mann, von dem du denkst, der hat ein besonders tolles Lächeln? Wer gibt es da etwas, wo du sagen könntest, da würde ich auch mal zurücklächeln.
Das schließt sich ja gar nicht aus, alles. Würde ich mal sagen. Ich überlege gerade. Ich glaube, das Lächeln tatsächlich.
Ja.
Weil das geht ja auch noch weiter. Es geht generell um Menschen, ob Männer oder Frauen, die auch Spaß machen. Also ich glaube, das soll man nicht unterschätzen. So wie fühle ich mich mit bestimmten Menschen in meinem Umfeld? Und Lilly, als wir in Hamburg essen waren, auch mit deinen wundervollen Schwestern, das war so schön und auch mit deinem Mann natürlich, alle gemeinsam. Und davon zehrt man ganz lange. Also wenn man einfach mit tollen Menschen unterwegs ist, wo man sein kann. Und das genieße ich sehr. Ich genieße das sehr. Und ich bin froh, dass ich auch das wieder zulassen kann, weil ich sag's nochmal, damit haben wir begonnen. Und ich möchte es auch doch nochmal sagen am Ende, das war sozusagen einer meiner größten Learnings, dass ich leben und lieben darf, egal was ich mache.
Das ist ein ganz schöner Abschluss, finde ich.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Und wir haben noch 3 deiner 9 Bücher mitgebracht.
Ja.
Wir haben keine Angst, hast du zusammen verfasst mit Nathalie Amiri. Und es geht um die eigentlichen Protagonistinnen sind Frauen aus dem Iran. Es sind 15 an der Zahl, die ihre Geschichten erzählen unter dem Terrorregime, was sie erlebt haben. Und wir würden die gerne in unserer Community verlosen. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die signieren würdest.
Natürlich, gerne.
Und wissen es sehr, sehr zu schätzen, weil wir auch mitbekommen haben, was du für einen vollen Terminkalender hast, dass wir heute hier sein durften. Vielen, vielen Dank dafür.
Vielen, vielen Dank.
Wir unterstützen euch, wo wir können. Dankeschön.
Dankeschön. Schön, dass ihr da seid.
Und wenn wir gleich offline sind, frage ich dich jetzt schon mal, darf ich dich offline einmal Düsi nennen?
Natürlich.
Vielen Dank.
Danke.
Düsi Tekkal.
Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.